Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir haben eine neue FAQ-Folge. Ich habe 5 neue Fragen aus der Community und meine Antworten für euch. Und zwar geht es heute um folgende Fragen. Kann man in TickTick irgendwo einstellen, dass erledigte Aufgaben beim Abhaken gleich gelöscht werden? Ich habe meine offizielle ADHS-Diagnose bekommen, aber was nun? Meine Ärztin riet mir, mich online zu belesen. Wo bist du auf deinem Weg? Gibt es irgendwelche Ansätze, Hilfsgruppen, eventuell auch online? Frage Nummer 3. Wie hast du in deinem eigenen Bullet Journal in dem Digilogen das mit den Verlinkungen gemacht? Ich überlege gerade, ob ich mir eine Variante, eine eigene, mit Tabs zu meinen Trackern baue, damit ich die nicht so leicht vergessen kann. Nächste Frage. Wo baust du das Braindump bei dir ein? Hinter den aktuellen Dailies oder bei den Collagen oder wie machst du das? Und wo baust du die Sammelliste bei dir ein? Nutzt du dafür jeweils eine Doppelseite? Und die letzte Frage. Hast du einen Tipp, wie man es schafft, die Sachen im Daily einfach stehen zu lassen und nicht täglich alles zu übertragen? Und damit sind die nicht erledigten Aufgaben gemeint, von denen man schon weiß, dass man sie am nächsten Tag nicht schaffen kann. Man überträgt sie trotzdem aufs nächste Daily aus reinem Perfektionismus. Das sind die 5 Fragen. Es ist eine schöne Abwechslung diesmal, finde ich. Mag ich. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Kurze Info, falls du eine Frage hast rund um die Themen Zeitmanagement, Selbstmanagement, Selbstorganisation, ADHS, Bullet Journaling, dann kannst du mir gerne deine Frage per E-Mail schicken an info@zeitplanerin.de. Die Adresse findest du auch nochmal in den Shownotes. Und dann bekommst du von mir eine ausführliche E-Mail als Antwort. Und die destillierte Version, die anonymisierte Version, benutze ich dann hier für die FAQ-Folgen im Podcast für alle anderen, die dasselbe Problem haben. So, Frage Nummer 1. Kann man in TickTick irgendwo einstellen, dass erledigte Aufgaben beim Abhaken gelöscht werden? Für alle, die neu hier sind, TickTick ist eine To-Do-Listen-App, die ich sehr mag und sehr empfehle, mit der ich auch parallel zum Bullet Journal arbeite, mal mehr, mal weniger. Bei mir verschiebt sich das immer so ein bisschen. Mal ist TickTick führend, mal ist das Bullet Journal führend. Und man kann da, wenn man Aufgaben erledigt hat, macht man so einen Haken in dieses Kästchen davor. Und dann wird die als durchgestrichen angezeigt, wenn man das so eingestellt hat. Also sie steht noch auf der Liste, aber als durchgestrichen. So, und jetzt zur Antwort. Ich glaube nicht, dass man die löschen kann. Also ich habe es jedenfalls noch nie probiert. Aber du kannst das ausblenden. Also du kannst erledigte Aufgaben nicht mehr anzeigen lassen auf deiner Liste, statt sie durchgestrichen anzeigen zu lassen. Und dazu musst du die jeweilige Liste öffnen. Und dort, wenn du die Liste aufgemacht hast, sind oben rechts so 3 Punkte. Da, wenn du da draufklickst, kommst du zu den Einstellungen. Und in den Einstellungen kannst du dann die Funktion erledigt verstecken auswählen. Und dann werden die Aufgaben, die erledigten, zwar trotzdem gespeichert. Also da gibt es so eine eigene intelligente Liste, die man sich dann anzeigen lassen kann, was man so alles erledigt hat. Und es wird in den Statistiken des Monats und der Woche angezeigt und so. Aber du siehst sie halt nicht mehr auf deiner eigenen Liste. Du findest sie wieder, wenn du sie nochmal brauchst, zum Beispiel für ein Arbeitsprotokoll oder so. Aber du siehst sie nicht mehr auf deiner konkreten Liste. Da sind sie einfach verschwunden, quasi gelöscht. Genau. Und falls du sie wieder suchen willst, die Erledigt-Liste oder den Papierkorb findest du über die allgemeinen TickTick-Einstellungen unter intelligente Listen links im Menü. Da kannst du dir dann diese intelligenten Listen immer einblenden lassen. Genau. Damit kommen wir zu Frage Nummer 2. Frage Nummer 2, ich habe meine offizielle ADHS-Diagnose bekommen, aber was nun? Meine Ärztin riet mir, mich online zu belesen. Wo bist du auf deinem Weg? Gibt es irgendwelche Ansätze, Hilfsgruppen und so weiter? Also erstmal herzlichen Glückwunsch zur Diagnose. Meine ist jetzt ziemlich genau 1 Jahr her. Ist auch krass, wie schnell das geht. Und ich kann zumindest so viel sagen, das fühlt sich jetzt vielleicht noch nicht so an, unmittelbar nachdem du deine Diagnose bekommen hast, aber zumindest für mich war es nach einiger Zeit wirklich eine Erleichterung, diese offizielle Validierung zu haben. Die Followerin, die mir schrieb, hat die Diagnose in Frankreich bekommen, die lebt in Frankreich, aber dass man danach so alleingelassen ist von den Ärzten oder Therapeuten, die diagnostizieren, das ist leider in Deutschland auch nicht anders, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Ich habe meine Diagnose ja bewusst in einer Spezialambulanz stellen lassen, weil ich gerne die ausführlichste Diagnostik wollte und eine wirklich sichere Diagnose, nicht irgendwie nur so, ja, weiß ich nicht, ein Gespräch und Hauptsache du bezahlst genug dafür. Und in diesen Spezialambulanzen oder zumindest bei uns in der Spezialambulanz diagnostizieren die aber nur und behandeln nicht, es sei denn, du bist halt dort stationär. Ich habe also auch nur die Empfehlung bekommen, mich im besten Fall kombiniert mit Psychotherapie und medikamentöser Therapie behandeln zu lassen. Aber wo, denn das Problem ist, es gibt kaum Psychotherapeuten, die Ahnung von ADHS bei Erwachsenen haben. Und ich wollte halt keine allgemeine Psychotherapie machen. Die habe ich schon gemacht, die war tatsächlich in Teilen auch hilfreich. Aber ich habe das Gefühl, die Unterstützung, die ich jetzt brauche, der hängt direkt mit meinem ADHS zusammen. Macht also keinen Sinn, irgendeine allgemeine Verhaltenstherapie zu machen, die keinerlei Bezug zum ADHS hat. Ja, deshalb habe ich also bis heute auch keine Therapie. Und zu Medikamenten habe ich mich eingelesen und für mich entschieden, dass ich meinen Leidensdruck aktuell als nicht stark genug empfinde, um Medikamente zu nehmen. Zumal ich ja wegen meines Morbus Crohns und der Migräne und so schon so viel Medikamente mitnehme, dass ich nicht undankbar bin, wenn ich da nicht noch was oben drauf packen muss. Ja, also alles in allem stehe ich auch nach einem Jahr noch genauso ratlos da wie du. Was mir hilft oder geholfen hat ganz am Anfang vor allem, ist der Austausch mit anderen. Und den bekomme ich allerdings quasi frei Haus, weil so ein großer Teil meiner Community eben auch betroffen ist, ADHS hat oder den ADHS-Verdacht hat. Und da relativ viel Austausch stattfindet. Ich habe auch mal eine Online-Selbsthilfegruppe ausprobiert, und habe auch am Anfang gedacht, das könnte was für mich sein, aber so im Nachgang habe ich dann festgestellt, das fand ich irgendwie eher runterziehend als unterstützend. Eine der standardregelmäßigen Teilnehmerinnen bei unserem Coworking leitet auch stellvertretend eine Live-Selbsthilfegruppe, die erzählt davon tatsächlich nur Positives. Also vielleicht magst du dich ja mal im Coworking einklinken und mit Eva vernetzen. Ich stelle dir dann auch gerne den Kontakt her, wenn du möchtest. Viel mehr fällt mir dazu auch tatsächlich nicht ein. Ich habe irgendwann für mich einen eigenen Weg entwickelt. Ich habe versucht, ganz genau herauszufinden, welche ADHS-Symptome mich wirklich behindern. Und dann habe ich gezielt nach Strategien und Werkzeugen und Methoden und so weiter gesucht, um exakt diese Symptome zu verbessern. Und allen anderen Symptomen versuche ich einfach mit radikaler Akzeptanz zu begegnen. Denn ganz im Ernst, also alles verbessern zu wollen, was das ADHS so, ich sag mal, wo das ADHS uns außerhalb der Norm funktionieren lässt, wenn du das alles verbessern wolltest, um irgendwie eben ins Raster zu passen und normal zu sein, in Anführungsstrichen, das ist eine Mammutaufgabe, das ist einfach überhaupt nicht zu machen, das ist unlösbar. Da steigert man sich, glaube ich, nur in noch schlechtere emotionale Zustände rein, als man ohnehin durch die ADHS bewältigen muss. Ich konzentriere mich für mich, also vor allem darauf, Anfänge und Transitionen zu erleichtern, weil das meine großen Themen sind, die mir extrem schwerfallen, immer wieder auf die Füße fallen. Und der dritte Punkt sind bei mir tatsächlich soziale Beziehungen. Durch meine Impulsivität, wie soll ich sagen, erst denken, dann reden, wäre schön, wenn ich mich daran halten könnte. Und das hat halt dazu geführt über die Jahre, dass ich zum Beispiel so ein bisschen Angst davor habe, was Falsches zu sagen, gerade wenn ich jetzt mit Leuten zusammen bin, die ich noch nicht lange kenne und bei denen ich mich nicht sicher in der Beziehung fühle sozusagen. Und das ist das sind meine drei Baustellen, an denen ich versuche zu arbeiten: Transitionen, Anfänge und soziale Beziehungen. Und vielleicht ist das ja auch für dich ein Ansatz. Also sich auf die Dinge zu konzentrieren, die im Alltag tatsächlich Ärger bereiten und Energie saugen und verhindern, dass du gut durch den Alltag kommst und alles andere einfach erstmal zu ignorieren. Zumindest erleichtert es massiv die Online-Suche, wenn man enger eingrenzen kann, wonach man eigentlich sucht. Also wenn du jetzt Hilfe bei ADHS eingibst, dann sind die Suchergebnisse sehr viel weniger hilfreich, als wenn ich jetzt eingeben würde, Hilfe gegen Prokrastination zum Beispiel. Genau, und eine andere Sache, die ich dir noch anbieten kann, auf meinem Discord-Server gibt es jetzt auch einen eigenen ADHS-Kanal. Auf Discord sind wir sehr viele, überwiegend Frauen und ein paar Männer, von denen ich auch weiß, dass sie ADHS haben oder zumindest in der Diagnostik sind. Und vielleicht kannst du deine Frage ja dort im ADHS-Kanal noch stellen und vielleicht kriegst du dann noch konkretere Ideen und Hinweise für Online-Selbsthilfegruppen oder Online-Foren oder Online-Hilfsangebote. Ich wünsche dir jedenfalls, dass du deinen Weg findest und du kannst dich jederzeit melden, wenn ich helfen kann. So, Frage Nummer 3 dreht sich um mein Digilogis Bullet Journal. Ich habe ja zu Weihnachten ein eigenes Bullet Journal herausgebracht, das ihr euch auf Tablets installieren könnt, also in jeder Notizen-App installieren könnt und eben als Bullet Journal benutzen könnt, wenn ihr es digital, also handschriftlich, aber auf einem digitalen Gerät, deshalb Digilog, führen wollt. Und dieses Bullet Journal hat an der Seite so Tabs mit den Monatsnamen. Und die sind verlinkt, die kann man im Lesemodus anklicken und dann kann man halt direkt zu dem jeweiligen Monat springen und muss nicht das ganze Bullet Journal durchscrollen. Und die Frage war, wie ich das mit diesen Verlinkungen gemacht habe. Denn die Followerin überlegt gerade, sich ein eigenes Bullet Journal, eine eigene Variante des Bullet Journals anzulegen und dann eben nicht nur Monatstabs zu benutzen, sondern auch Tabs zu ihren ganz speziellen Trackern, damit sie die nicht so leicht vergisst. Genau, und da ist meine Antwort relativ einfach, wenn auch nicht sehr befriedigend, denn ich habe die Tabs beim Erstellen des Bullet Journals, ich habe das in Canva gemacht, fest hinterlegt. Und wenn man das dann als PDF abspeichert, sodass man es importieren kann, sind die halt fest drin. Aber ich kann nachträglich keine Links hinzufügen. Zumindest geht es in Samsung Notes nicht. Soweit ich weiß, kann man in der neuesten Version von GoodNotes für Apple, also auf dem iPad, wenn du da arbeitest, allerdings auch zusätzlich Selbstverlinkungen innerhalb des Dokuments erstellen. Vielleicht wäre das eine Option. Aber das geht meines Wissens nach bisher wirklich nur in GoodNotes für Apple und in keiner anderen App. Du musst dann einfach eine Bullet Journal Vorlage finden, die genug Tabs hat für dich, dass du sie schon fertig hast und benutzen kannst. Oder du brauchst es dir halt individuell ganz selbst. So, Frage Nummer 4. Wo baust du das Braindump bei dir ein? Also im Bullet Journal, hinter den aktuellen Dailies oder bei den Collagen oder wie mal Collections, Entschuldigung, das habe ich mich verlesen. Oder wie machst du das? Und wo baust du die Sammelliste bei dir ein? Nutzt du dafür jeweils eine Doppelseite? Also, den Braindump mache ich genau da, wo ich ihn gerade brauche. Und er nimmt dann auch genau so viel Platz ein, wie er braucht. Bei mir ist das selten mehr als eine Seite, aber eben zweispaltig. Wenn man größer schreibt als ich, braucht man halt eine Doppelseite. Vielleicht sogar mehr. Es kommt darauf an, wie viel in seinem Kopf rumschwirrt. Denn das ist ja Sinn und Zweck des Braindumps. Braindump bedeutet nichts anderes als alles aus deinem Kopf aus Papier, damit der Kopf frei wird und du wieder denken und sortieren kannst, statt dich damit beschäftigen zu müssen, nichts zu vergessen. So, und das bedeutet, je nachdem, wie lange du nichts aufgeschrieben hast, wie lange du keinen Braindump gemacht hast, wie viel in deinem Leben und in deinem Kopf los ist, brauchst du halt entsprechend mehr oder weniger Platz für den Braindump. Der ist kein fixes Planungselement. Ich mache den zwar relativ regelmäßig, fast immer zum Monatsanfang zum Beispiel, also unmittelbar vor dem ersten Daily des Monats meistens, aber das ist Zufall. Und ich mache den auch regelmäßig einfach zwischendrin nochmal, wenn das Chaos im Kopf zu viel wird. Der Braindump ist ein ganz tolles Hilfsmittel für Eichhörnchengehirne, die einfach nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen, weil der Kopf so voll und laut ist, dass sie nicht mehr wissen, wo sind jetzt die wichtigen Sachen versteckt, worauf muss ich mich jetzt gerade konzentrieren und so. Aber es ist kein wirkliches Planungsinstrument im Gegensatz zur Sammelliste. Die Sammelliste steht, wenn ich sie im Bujo und nicht in TickTick führe, immer vorne bei den Monatsseiten. Also Monatsseiten können alles Mögliche sein. Normalerweise im klassischen Bullet Journal ist die Monatsseite eine Seite Termine, eine Seite Aufgaben. Das wäre dann die Sammelliste. Mit einer Seite komme ich nie hin. Aber sie stehen jedenfalls ganz vorne im Monat. Ich brauche auch da inzwischen selten mehr als eine Seite, allerdings zweispaltig. Wenn ich das nicht so gequetscht haben will, mache ich das eher auf eine Doppelseite. Das ist aber bei mir vor allem der Punkt, weil ich ja nach wie vor in Kombination Bullet Journal TickTick arbeite und zum Beispiel Aufgaben, die jeden Monat wiederkommen oder Aufgaben, die eine feste Deadline gebunden sind, stehen bei mir nicht auf der Bullet Journal Sammelliste oder zumindest nicht zwangsläufig, weil die in TickTick stehen, wo ich sie terminieren und mir einen Alarm setzen kann. Genau. Aber auch hier, die Sammelliste wird halt erstmal geschrieben und dann sehe ich ja, wie voll die schon ist. Und dann lasse ich halt die nächste Seite noch frei für alles, was im Laufe des Monats noch dazukommt, bevor ich dann mit meinem Daily anfange. Also da würde ich mich jetzt auch nicht so sehr festlegen. Eine Sammelliste darf nicht mehr als eine Doppelseite sein oder sowas. Die ist halt so lang, wie du sie brauchst. Das hängt davon ab, wie viele Aufgaben du hast. Das hängt davon ab, wie groß du schreibst, wie groß dein Bullet Journal ist. In A6 brauche ich mehr Seiten als in B4. Also mach dich da nicht so abhängig von irgendeiner Seitenanzahl. Genau. Und dann ist auch eine Frage, also die wichtigere Frage ist eigentlich, wie gehst du da mit der Sammelliste um? Also die Sammelliste ist mein erstes Planungsinstrument, aber die Sammelliste alleine nützt halt noch nichts, weil die ist wirklich nur ein Ort, wo ich Aufgaben sammle. Das ist noch kein Ort, wo ich meinen Plan schreibe sozusagen. Das heißt, du musst mit der Sammelliste arbeiten. Du musst also die Sammelliste wirklich durchgehen abends, wenn du deine Tagesplanung machst und das Zeug, was da drauf steht, sinnvoll so verteilen, dass du dich nicht einen Tag zu Tode arbeitest, am nächsten Tag nichts zu tun hast oder deine Deadlines verpasst. Also ich mache das zum Beispiel auch oft so, dass ich neue Aufgaben, die so über den Tag verteilt hinzukommen, erstmal bei mir im Daily notiere. Also da, wo ich gerade arbeite, da, wo ich meine Aufgaben aus der Sammelliste für den heutigen Tag geplant habe, da schreibe ich erstmal alles, was neu dazu kommt, unten drunter. Weil vieles davon erledige ich an dem Tag meistens gleich mit. Und wenn ich es dann erst auf die Sammelliste schreiben würde, würde ich es entweder im Laufe dieses Tages vergessen und würde mich dann ärgern, weil ich es dann morgen machen muss, unnötigerweise. Ich muss auch hin und her blättern. Ich bin dann nicht mehr in meinem Daily, muss dann wieder zurück zur Sammelliste, vergesse dann wieder, dass ich im Daily gerade beschäftigt war und so. Das ist alles blöd. Ich will möglichst im Daily stehen bleiben im Laufe des Tages. Also ich mache im Laufe des Tages mein Daily auf und will, dass das Bullet Journal auf diese Seite aufgeschlagen bleibt, weil das meine Schaltzentrale ist. Also schreibe ich alle neuen Aufgaben erstmal da drauf. Und wenn ich dann abends den nächsten Tag plane, dann entscheide ich, kommen die neuen Aufgaben auf die Sammelliste. Da kommen sie dann hin, wenn ich weiß, dass ich sie am nächsten Tag nicht machen kann, will oder muss, oder kommen sie direkt aufs nächste Daily, dann kann es auch sein, dass diese Aufgaben nie ihren Weg in die Sammelliste gefunden haben und ich erledige sie halt trotzdem. Für den Anfang, wenn man gerade erst anfängt, empfehle ich immer, alles auf die Sammelliste zu schreiben, damit du einen Ort hast, wo du nach noch nicht erledigten Aufgaben suchen kannst. Den Rest, so wie ich es gerade beschrieben habe, wie ich es inzwischen mache, der kommt aber automatisch mit der Routine und der Übung. So, und dann haben wir noch eine letzte Frage. Hast du einen Tipp, wie man es schafft, die Sachen im Daily einfach stehen zu lassen und nicht täglich alles zu übertragen? Mich verfolgt der Perfektionismus. Genau, also ich habe dann nochmal nachgefragt, weil ich wissen wollte, was genau die Followerin meint. Und sie hat nochmal erklärt, dass es ihr darum geht, dass sie jeden Tag die nicht erledigten Aufgaben auf den nächsten Tag überträgt. Und sie hat aber schon oft gehört, dass die Aufgaben, die sie am nächsten Tag nicht machen möchte oder kann, dass man die nicht erledigten Aufgaben auf dem aktuellen Daily stehen lässt und dann erst zum Beispiel bei der wöchentlichen Reflexion darauf zurückkommt. Genau, und sie will wissen, wie ich das handhabe, weil irgendwie ist das beides für sie nicht so richtig praktikabel. Und ich habe ihr gesagt, dass ich Aufgaben, die ich heute nicht schaffe, aber morgen auch nicht erledigen kann oder will, auf die Sammelliste übertrage. Ich bin kein Fan davon, die im Daily stehen zu lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man es da übersieht, mir einfach zu groß ist. Selbst wenn ich eine Wochenreflexion mache und meine Dailies nochmal durchgehe, überfliege ich die, aber kann ja trotzdem sein, dass ich das übersehe, dass da noch kein Haken in meinem bunten Punkt ist oder so. Deshalb, das ist mir zu riskant und ich habe dann immer dieses, also für mich macht das zu viel Mental Load, dass ich dann immer das Gefühl habe, oh, du musst daran denken, vergiss nicht, da ist noch eine offene Aufgabe, die hast du nirgendwo anders notiert, die darf dir nicht durchrutschen, das ist mir alles viel zu anstrengend. Und deshalb packe ich Dinge, also was am Tag nicht erledigt ist, gucke ich mir an. Habe ich eine Chance, das morgen zu machen, dann kommt es auf das nächste Daily. Habe ich gar keine Chance, das morgens zu machen, dann kommt es einfach zurück auf die Sammelliste, wo es in aller Regel ohnehin noch steht, weil ich auf der Sammelliste erst durchstreiche, wenn es im Daily auch erledigt ist. Genau, und dann markiere ich halt im aktuellen Daily, dass es verschoben ist, mit einem Pfeil nach vorne für aufs nächste Daily, mit einem Pfeil nach hinten für auf die Sammelliste. Und dann ist das erledigt, ich muss aber nicht jeden Tag übertragen. Also das mache ich tatsächlich auch nicht. Dinge aufs nächste Daily zu übertragen, von denen ich schon weiß, dass ich sie nicht erledigen kann, ist, als würde ich mich selber für Misserfolg programmieren sozusagen. Weil wenn ich weiß, dass ich es nicht tun kann, warum soll ich es dann aufschreiben? Das ist ja, damit mache ich mir ja selber von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Und das würde bei mir tendenziell irgendwann zu einer Paralyse führen und ich würde dann gar nichts mehr von dem anfangen, was in der Tages-To-Do-Liste steht, weil ich genau weiß, dass ich sie nicht erledigen kann, die ganze Liste. Das ist kontraproduktiv. Die würde ich also empfehlen. So, das war's. Das war's mal wieder mit einer aktuellen FAQ-Liste, die eigentlich eine Q&A-Liste ist, aber wir ändern den Serientitel jetzt nicht mehr. Nach, ich glaube, 21 Folgen. Wie gesagt, du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn du auch eine Frage hast, stell sie mir gern per E-Mail für die nächste FAQ-QA-Folge. Und bis dahin wünsche ich dir bis nächsten Montag eine schöne, erfolgreiche, glückliche Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.